Jesus lebensverändernd, so lautet die Überschrift von der Predigt von Pastor Andreas Schäfer. Und seit ich den Titel gelesen habe vor einigen Tagen, freue ich mich auf diese Predigt. Ich finde, der macht so richtig Appetit auf Gottes Wort. Und wir lesen dazu aus Lukas 5, die Verse 12 bis 32. Und es begab sich, als er in einer Stadt war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Als der Jesus sah, fiel er nieder auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, dass er es niemandem sagen sollte. Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus und es kam eine große Menge zusammen, zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte da saßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Wir stehen auf zum Gebet. Ja, Herr Jesus Christus, wir kommen an diesem Morgen zu dir und danken dir für deine Schönheit, für deine Liebe, für deine Gnade, für dein wunderbares Erbarmen. Wir danken dir, dass du für die Sünder und Kranken gekommen bist und deswegen reihen wir uns heute Morgen dankbar und fröhlich in diese deine Zielgruppe ein. Wir danken dir dafür, dass du uns siehst. Du siehst unsere Gedanken, du siehst unsere Beziehungen, du siehst unsere Herzen, du weißt um alle Lähmung, um alle Unreinheit, du weißt um allen Unglauben, alle Ich-Bezogenheit. Wir wollen dich von Herzen bitten, erreiche uns, berühre uns an diesem Morgen mit deinem kraftvollen, lebensschaffenden und heilsamen Wort. Sprich dein, dir ist vergeben, dein steh auf, dein sei rein, dein folge mir nach, ganz neu in unser Leben. Wir bitten dich, dass du auch die Herzen unserer Kinder erreichst und wir bringen dir unser Land für ganz besonders die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, wollen wir beten, auch denen wir in der neuen Woche begegnen, dass sie in unserem Arbeiten und in unserem Feiern letzten Endes dich selbst treffen und dir begegnen. Wir danken dir für unsere Gemeinde, wir danken dir für alles miteinander, für alles füreinander und wollen dich bitten, dass dieser wunderbare Trägerdienst, von dem wir gelesen haben, auch unter uns weiter zunimmt. Und wollen tragend im Gebet auch unsere Brüder und Schwestern in der Welt mit auf unser Herz nehmen und vor dich bringen. Wir beten für die Gemeinde in unserem Land. Du weißt auch hier um alle Lähmung. Wir beten für deine Gemeinde weltweit, für die Bedrückten, die Verfolgten, für die Leidenden, für die Kranken. Wir beten für dein Volk. Und wir danken dir, dass du tatsächlich das Große dieser Welt und auch das Kleine in diesem Raum alles im Blick hast und dass du für jeden von uns heute Morgen das richtige Wort hast. Und so kommen wir voller Erwartung und Vorfreude in deine Gegenwart. Wir beten auch ganz bewusst noch für unseren Andreas Schäfer, dass du ihm heute Morgen viel Kraft schenkst. Und wir wollen dir danken für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist. Amen.
Ganz sicherlich gilt für die große Mehrheit in diesem Raum, dass Sie den Text von heute Morgen nicht zum allerersten Mal gehört und gelesen haben. Beim Vorbereiten habe ich mir gedacht, wie oft ich wohl diese drei Geschichten in meinem Leben schon gelesen, gehört habe. Und dann es wieder neu wahrzunehmen, was da Jesus tut, ist berührend und bewegend. Ja, tatsächlich, das Wort gilt. Lebensverändernd. Das, was da passiert ist, wirklich lebensverändernd. Diese drei Männer und ihre Jesus-Geschichten. Diese drei ganz unterschiedlichen Männer und ihre Jesus-Begegnung. Alle drei Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, haben diese Textpassage am Anfang ihres Evangeliums sortiert, wo es gerade so losgeht. Es ist so, dass sogar Markus es ganz parallel macht wie Lukas. Matthäus hat noch ein bisschen mehr Material, der baut noch mehr ein. Aber alle haben diese drei Szenen mit kleinen Differierungen, aber diese drei Szenen, diese drei Begegnungen von Männern mit Jesus am Anfang ihres Evangeliums. Und klar, wir wollen diese Perspektive ernst nehmen. Das ist ja mit Absicht, dass Jesus so am Anfang so aufgetreten ist, wie es hier deutlich wird. Denn es musste ja für sein auserwähltes Volk, für Israel dokumentiert werden, wer er denn ist. Ist er der lang Angekündigte? Ist er es dann? Dann gehören zu ihm auch ganz besondere Zeichen, an denen man das merken kann. Messias-Zeichen, Zeichen des lebendigen Gottes in dieser Zeit. Und genau das ist der Sinn unter anderem dieser Anfangsphase. Da kommt dieser Aussätzige. Und tatsächlich, er erlebt die Hand von Jesus. Und natürlich wissen wir das nicht so. Im Alten Testament ist die Hand das alles Entscheidende. Ich muss gar noch wechseln. Die rechte Hand natürlich. Die rechte Hand das alles Entscheidende. Ein Blick in die Konkordanz zeigt, wenn die Hand Gottes kommt, dann ist alles klar. Fängt den zweiten Mose an, als Mose noch ein bisschen wackelig war und nicht wusste, wie das werden soll, mit dem Weg nach Ägypten und da nochmal das Volk herausnehmen. Und da heißt es so wunderbar, die Hand Gottes wird wirksam sein. Und so haben sie gemerkt, wie die Hand Gottes da wirksam war. Denken Sie an diese Plagen, denken Sie an die Nacht des Wachens, denken Sie an das Geteilte, überall diese Hand. Und jetzt erlebt dieser Aussätzige, der schon vom Tod gekennzeichnet war, diese schöpferische Hand Gottes in dieser Person, in Jesus. Oder denken Sie an diesen Gelähmten. Natürlich ist das faszinierend, dass hier die theologische Elite mit dabei steht und das alles miterlebt, was da alles so abläuft. Und dann im Grunde genommen das Beste tut, was sie tun können, indem sie ihren ganzen theologischen Verstand da reinbringen und diesen richtigen Satz sagen, wer kann den Sünden vergeben als allein Gott? Also entweder ist das ein Gotteslästerer, da müssen wir uns ganz schnell drum kümmern, dass der weg ist vom Fenster. Oder. Genau, der Menschensohn heißt nachher, der Menschensohn hat die Vollmacht von Gott dem Vater, Sünden zu vergeben. Er ist der lebendige Gott. Und natürlich das Dritte noch einmal, die Arztgeschichte, die berühmten Arztgeschichten, die fangen auch im Alten Testament an. Und wenn hier Jesus sagt, ich bin für diesen Levi der Arzt, dann ist es natürlich klar, dass er anknüpft an diese allererste Geschichte. Ich bin der Herr, dein Arzt. Damals in 2. Mose 15, nach dem Durchzug durch das Rote Meer, standen sie in der Wüste, hatten keine AOK und mussten jetzt gucken, Mensch, wie geht das Ganze denn? Was klappt denn jetzt? Wie läuft das weiter? Und dann kommt Gott und sagt ihnen, ich bin der Herr, dein Arzt, gilt übrigens auch noch, trotz AOK. Aber auf jeden Fall, der Gedankengang ist ganz eindeutig, Arzt ist ein Gottesbegriff in dem Zusammenhang. Also dreimal taucht in der Dokumentation des Messias-Geschehens am Anfang natürlich dieser Bezug auf Jesus, der Menschensohn, der göttliche Arzt, die göttliche Hand. Das ist er, das ist er, das ist er. Mit dem haben wir es zu tun und um den musst du dich kümmern. Das ist ein ganz kurz, damit das klar ist, wo das hingehört in unserem Evangelienkopf. Und das andere ist natürlich, was ich immer wieder faszinierend finde und was das so antitypisch deutsch ist, ist, dass Jesus keine DIN-Norm hat. Sie kriegen den nicht in eine Norm. So faszinierend. Gucken Sie diese drei Männer an. Natürlich hatten die unterschiedliche Anliegen, aber man hätte ja sagen können, so eine Heilung hat eine gewisse Handbuchablauf und danach halte ich mich und dann können alle der nächsten 2000 Jahre sich auch dran halten. Nein, bis heute ist ein gewisses Ärgernis darin, dass es da kein Handbuch gibt. Der macht das so verschieden. Der eine, der Aussätzige, der ist ja aktiv. Der kommt von sich aus auf ihn zu. Der andere, ich weiß nicht genau, wie stark der gezwungen wurde. Er konnte ja schlecht sich wehren, der Typ auf der Trage. Was soll denn machen, wenn seine vier Kumpels sagen, heute gehen wir zum Gottesdienst zu Jesus? Wir wissen es einfach nicht, weil er kein einziges Wort sagt. Aber da sagen wir mal, aktiv, passiv, vielleicht war er nicht dagegen, aber wir erfahren es einfach nicht. Und umgekehrt, bei einem Levi, da ist gar keine Seite von sich aus, sondern Gott in Jesus sagt zu ihm, komm, folge mir nach, ja was ist richtig? Ist die passive Mitte das Richtige? Ist dieser Aufruf das Richtige? Ist dieses, ich gehe zu dir? Sehen Sie, schon allein da, ganz verschieden. Der eine hat eine konkrete Anfrage und die anderen beiden sagen noch nicht mal ein Wort. Und natürlich, immer gibt es eine Reaktion, wenn Jesus lebensverändernd auftritt. Die einen staunen, natürlich staunen sie. Und kommen schon beim zweiten Fall, kommt die Kritik auf, die mischt sich mit, wir haben heute sonderbaren Sachen gesehen, aber die theologische Fraktion war nicht mehr ganz so begeistert. Und spätestens beim dritten sind sie gar nicht mehr begeistert. Das, was da abläuft, entspricht nicht ihrer Vorstellung, wie der Messias aufzutreten hätte, wenn er es denn wäre. Und dann, und natürlich klar, mit was kommen denn diese drei Männer? Mit was kommen die denn? Ja, der eine wollte, dass seine Ehe harmonischer läuft, der andere hat noch ein Problem mit den Kindern in der Schule gehabt, der dritte wusste nicht, wie er sein Geld anlegen sollte, der vierte hat gedacht, nein. Wow, kommen da Dinge auf den Tisch. Boah, kommen da Dinge auf den Tisch. Der eine ist ja schon lebendig tot. Aussatz, das heißt lebendig tot. Wir kommen gleich noch drauf. Der andere, er lebt, oh wie peinlich. Mitten im Gottesdienst, wo maximal, wenn er es denn gewollt hat, eine Gesundheitsgeschichte thematisiert werden sollte, dass plötzlich der da sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Also bitte schön, das sagst du mir privat, aber doch nicht im Gottesdienst. Und der Dritte war sowieso raus. Das ist seit 2000 Jahren, hat sich das in gar keiner Weise geändert, bis in die Moderne unseres gesellschaftspolitischen Rahmens, in dem wir sind. Du kriegst ein Stigma, du kriegst ein Schild, du kriegst ein Plakat. Und mit diesem Plakat bist du gestorben. Wenn du Zöllner heißt, bist du automatisch in der Gruppe Sünder. Fertig. Das war klar. Und jetzt erleben die Jesus-Veränderung. Der eine rennt zum Priestertermin, der nächste freut sich an dem Glauben seiner vier Kumpels und der dritte, der macht ein riesiges Menü. Jesus-Lebensveränderung klingt ja gut, oder? Nur, lass uns nochmal das ganz in Ruhe angucken mit diesem Lebensverändernd. Wir überlegen doch, wollen wir eine Jesus-Lebensveränderung? Bevor Sie schnell Ja sagen, sage ich es vielleicht noch ein bisschen genauer, damit Sie wissen, ob Sie Ja oder Nein sagen sollten. Wollen Sie eine solche Jesus-Veränderung, wie sie uns hier in Lukas 5 ab Vers 12 hier beschrieben ist? Und da würden doch relativ viele Menschen mit einem ehrlichen Jein antworten. Einem ehrlichen Jein antworten. Wir würden natürlich sagen, im Prinzip ja. Im Prinzip ja. Lebensveränderung ist gut. Vor allem, wenn ich sie von mir aus ersehne. Und natürlich wünsche ich mir nur Lebensveränderung vom Negativen zum Positiven. Andersrum natürlich nicht, ist ja klar. Aber wenn ich jetzt mit Jesus in Kontakt trete, dann erwünsche ich mir eine Lebensveränderung vom Negativen zum Positiven. Und natürlich, wir lieben kontrollierte Lebensveränderung. Kontrollierte Lebensveränderung ist es, ich gehe diese Lebensveränderung an und dann ernähre ich mich anders. Mein Berufswechsel, mein Wohnort, meine Gewohnheiten, mein Sport, meine Kontakte, meine Kleidung, meine Hobbys, meine Urlaubsorte. Ja, das ist doch ganz unterschiedlich. Ich kann auch mit anderen Sachen, ich kann auch meine Ideologie ändern, meine politischen Ansichten, meine Meinung. Ich habe alle möglichen lebensverändernden Möglichkeiten. Ja, und eine lebensverändernde Möglichkeit auf diesem Level ist auch Jesus. Ja, natürlich, klar. Immer, war immer, seit 2000 Jahren. Hat er dieses, ja, warum nicht auf diese Lebensveränderung von Jesus auf diesem Level? Was damit meine? Es gibt so unglaublich vieles, was um Jesus herum ist, was man als christlich definiert hat oder Etikett dran gemacht hat, ohne dass man den Christus selber hat. Ist ja was Gemeines. Ich kann christlich sein, ohne Christ zu sein. Jetzt müssen wir das kurz drüber nachdenken. Christlich, das ist nicht schlimm, wenn Sie christlich sind. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Zum christlichen Gott alles Mögliche, weil was bis heute Menschen gut finden, sie sind so aufgewachsen im christlichen Kontext. Sie fanden das gar nicht schlecht mit den 10 Geboten. Sie denken, das Gebot der Nächstenliebe ist auch okay. Und das klassische Dogma kann ich auch noch halbwegs mitsprechen. Ich habe sowieso nicht verstanden, was Sie meinen. Und von daher ist das alles möglich und denkbar. Und natürlich, klar, ich bin auch der Meinung, dass was an Menschenbild, an christlichem Menschenbild prägend im Abendland der letzten 1500 Jahren gelaufen ist, bei allen Schwierigkeiten, Nöten, Katastrophen der Kirche und der Christen, war gut, das nehme ich auf. Ich denke auch, das Stichwort der Barmherzigkeit ist gut, der Toleranz ist ein gutes Stichwort. Ich kann ganz unterschiedliche Etiketten an diesen Jesus dranhängen und kriege so ein ganz kleines Stück von diesem Jesus und kann mich dann damit christlich nennen. Gesellschaftspolitisch interessant, bis in Parteien hinein, kann ich mich dann christlich nennen. Aber da bin ich noch lange nicht Christ. Man ist mal im evangelistischen Raum, im Bibelunterricht haben wir es auch gemacht, bei den Jugendlichen jetzt, haben wir so einen Baum dargestellt. Dieser Baum, der stellt eben dar das Christliche, oben die ganzen Äste und Blätter und Früchte, was so ein Christ tut, sein Verhalten, was er glaubt, sein Dogma, seine Teilnahme an Gottesdienst und Leben. Das ist alles der große grüne Klubbel oben bei diesem Baum. Hoffentlich auch nicht nur grüne Blätter, sondern auch noch ein paar Früchte. Große Klubbel, wunderschön. Wunderschön, verstehen Sie? Es ist wunderschön, das Christliche. Nur das Spannende ist ja, wo ist das Eigentliche? Wo ist der Stamm? Wo ist die Wurzel? Und der Stamm, das Vertrauen zur Wurzel, zu Jesus, zu Christus, der Person, das fällt man dieses Mal tatsächlich unter den Tisch. Verrückt! Manchmal ist das gar nicht böse gemeint. Manche merken es gar nicht, dass Christliches nicht unbedingt Christsein bedeutet. Damit Sie es nicht falsch verstehen. Manche Biografie ist so gelaufen. Sie sind im Christlichen drin. Und diesem Christlichen, so kann dann auch tatsächlich Jesus bei mir ankommen. Und du darfst auch mein Leben verändern, in dieser Dosis, in diesem Rahmen, mit all den unterschiedlichen Etiketten, die es so gibt. Und jetzt lesen Sie das und merken, davon ist ja hier überhaupt nicht die Rede. Das ist ja was ganz anderes. Hier wird ja was ganz anderes thematisiert. Und zwar dreimal thematisiert. Dreimal geht es in unserem Text aus Lukas 5, 12 fortfolgende nicht um das Christliche, sondern um das Christsein. Und da tatsächlich entdecken wir, da taucht ein Begriff auf, den finden wir gar nicht gut. Da taucht jetzt im Verb und im Substantiv der Begriff der Sünde auf. Tatsächlich. Wir haben es schon gesagt. Denken Sie daran, der Aussätzige, das ist nicht einfach nur eine damals mit fast annähernd 100% zum Tode führende Krankheit, wofür eigentlich ja keiner was kann. Sondern genau diese Krankheit hat immer in der ganzen Geschichte vom Alten Testament herkommend mit einer Sündenbehaftung zu tun. Ja, das können Sie nachlesen bei der berühmten Miriam-Passage. Die hat ja ihren Aussatz nicht einfach bekommen, wie man eine Krankheit kriegt. Das hat mit einem Fehlverhalten zu tun. Oder wir haben natürlich bei dem Nahemann in der Elisa-Geschichte das ebenfalls. Hiob sagt, wer in einem Aussatz leidet, der ist der Erstgeborene des Todes. Das heißt, am Ende, wenn tatsächlich jemand vom Aussatz frei wird, wir haben im ganzen Bibel, im ganzen Alten Testament keinen einzigen Beleg, dass jemand einfach so frei wurde, muss er zum Priester gehen, um Sündopfer zu bringen. Wofür muss er Sündopfer bringen? Ja, dann muss ich Sündopfer bringen, wenn Sünde da ist. Das heißt ganz eindeutig, das ist der Sündenkontext. Und Sie haben ja diesen Gelähmten gesehen. Wiederum ist der Sündenkontext. Die sind deine Sünden vergeben. Und beim dritten heißt es, er ist sowieso ein Zöllner, das heißt, er ist sowieso ein Sünder. Und das merken wir, ja, das ist ja eine ganz andere Jesus-Lebenswendung. Nö. Oder wenn du es gebetet hast, gut gebetet hast, bin ich eigentlich die Zielgruppe? Oder will ich überhaupt diese Zielgruppe sein? Und jetzt im Bibelunterricht haben wir das Aufzugsspiel zumindest theoretisch durchgedacht. Ich weiß, ob Sie es schon mal gemacht haben. Können Sie machen, können Sie hier auf der Höhe ausprobieren. Wir haben die klassischen 4 Stockwerke, die man braucht für das Aufzugsspiel. Sie steigen unten im Erdgeschoss ein und haben jetzt 4 Stockwerke Zeit bis zum 4. Stock, Ihrem von Ihnen frei gewählten Gegenüber die Grundlagen christlichen Glaubens zu erklären. Ha, genau. Nee. Kein Wolkenkratzer. 118 Stockwerke, halbe Stunde Zeit. Nee, 4 Stockwerke. 4 Stockwerke, 4 Sätze. Was sagen Sie dem? Ja, die 10 Gebote sind gut und natürlich auch im Gottesdienst. Und wir sind auch dankbar für die Barmherzigkeit und das biblische Menschenbild. Und schon sind Sie im 4. Stock, das war's. Und Sie haben nur über was geredet? Über Christliches. Nochmal, damit Sie bitte mich nicht falsch verstehen. Gut, aber das ist es doch nicht. Und jetzt merken wir in diesem Text in einer unglaublichen Dichte, wie das Eigentliche, der Kern, da auf uns zukommt. Und da gehen Sie mit mir in den ersten Erdgeschoss rein und können Ihrem Gegenüber sagen, du, das musst du wissen, egal was in deinem Leben passiert, Gott hat dich lieb und will dich haben. Gott hat dich lieb und will dich haben. Und dass du im 2. Stockwerk zumindest weißt, das ist ein tierisches Problem. Du und deine Sünden, die trennen dich und den lebendigen Gott. Und deswegen haut das so nicht hin und hebt der Aufzug schon ab, sind schon im 3. Stock. Und dann sagen sie ihm, es gibt eine wunderbare Antwort und die heißt Jesus Christus. Der ist für deinen Mist gestorben und deswegen kannst du von deiner Schuld frei werden. 4. Stock und das darfst du im Glauben annehmen. Tschüss. Verstehen Sie? Nochmal, das Christliche ist ja nicht falsch, aber das ist es. Das ist es. Jesus hat dich lieb. Du hast ein großes Problem. Er ist im Kreuz die Antwort. Nimm ihn an. Ich frage Sie nochmal, wollten Sie so Jesus lebensverändernd haben? Ich kenne ja viele von Ihnen, aber viele kenne ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie stark Sie Sympathisanten christlichen Glaubens sind. Ist nicht schlimm. Ich weiß nicht, wie stark Sie mit drin sind in all dem, als Interessierte an dem, was da läuft. Ich weiß nicht, wie Sie das alles bewegt, aber ich bin überzeugt davon, Sie wissen, ob Sie christlich sind oder ob Sie Christ sind. Mein Beispiel, manche wissen das, aus unserer Gemeinde hat mich einer eingeladen zum Eishockeyspiel. Ich bin dahin, bin ja quasi der Experte für Eishockey. War in meinem Leben noch nie da. Diese ganze Welt ist riesen, Stadion und allem, was dazugehört. Und dieses freundliche Gegenüber hat mir auch das entsprechende T-Shirt gegeben. Also ich war offiziell im T-Shirt. Ich hatte also die Performance, hier ist ein Eishockey-Fan. Ja. Hinten drauf dann noch Großpastor, kommt auch noch mit dazu. Aber das ist okay, ist alles okay. Da konnte ich gut mit. Ja, da konnte ich gut mit. Aber jetzt wer war ich denn? Nach außen hin war ich der Eishockey-Fan. Ich hatte keine Ahnung. Ich musste mir erklären, warum machen die denn das? Und warum pfeift er schon wieder ab? Und wieso wird er halb tot rausgetragen? Wer macht die ganzen Dinge? Ich habe keine Ahnung, verstehen Sie? Ich war ganz bestimmt nicht der Eishockey-Fan. Ich war, wie kriegt man das denn hin? Eishockey-fanlich? Also verstehen Sie? Das muss man begreifen. Und jetzt nochmal für Sie. Jetzt sitzen Sie im Gottesdienst oder hören irgendwo mit und denken, ja, ich bin auch so einer mit einem erfrischenden Jein. Ja, natürlich liebe ich das Christliche und ich kenne auch Jesus-Leute und ich mag auch die Gemeinde oder wie auch immer und ich lese vielleicht sogar manchmal die Bibel. Aber haben Sie das erlebt, was die drei Männer erlebt haben. Haben sie das erlebt? Diese vier Stockwerke. Haben sie das erlebt? Das ist es doch. Und ich sage es Ihnen jetzt schon. Das ist Ihre Chance. Nein, Sie müssen noch nicht mal mit irgendeinem in den Aufzug der Langensteinbachhöhe. Sie können es einfach hier nachher mit jemandem besprechen und sagen, ich möchte genau das. Ich möchte raus aus dem nur Christlichen, rein ins Christsein. Und dazu gehört, dass ich eine sündenvergebende Begegnung mit Jesus Christus habe und er dann ab sofort der Herr meines Lebens ist. Das macht einen Menschen zum Christen, zur Wurzel und dann eben auch zu diesem Baumstamm des Vertrauens und daraus erwächst dann alles mögliche andere an Christlichen. Und deswegen der zweite Teil. Also der erste Teil war ein erfrischendes Jein. Der zweite Teil, wollen Sie Lebensveränderungen? Oder vielmehr, haben Sie solch eine Lebensveränderung erlebt? Dann würden ganz, ganz, ganz viele aus diesem Raum sagen, ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du das in meinem Leben getan hast. Dass du zu mir gekommen bist und dass du nicht nur äußerlich ein bisschen was gemacht hast, sondern das Kernproblem meines Lebens erfasst hast. Herr Jesus, du hast den Gelähmten gesehen und alle dachten, das wäre sein größtes Problem. Und du sagst, nein, das dahinter ist das größte Problem, dass dir deine Sünden nicht vergeben sind. Du hast diesen Aussätzigen gesehen mit seiner ganzen Vorgeschichte und all dem, warum diese furchtbare Krankheit mit ihrer Sündenbehaftung in sein Leben hineinkommt. Und du hast dich natürlich gewusst, was du tust, wenn du dich zum Menü einladen lässt bei diesem Levi. Sünde. Komische Begrifflichkeit, ich weiß es, komische Begrifflichkeit. Wir haben das immer wieder, dass uns das klar wird, dass wir eigentlich ja diesen christlichen Grundbegriff überhaupt nicht mehr brauchen in unserer Kultur. Denn wir sündigen ja nicht mehr. Also die Jesus-Leute, die Bibel bietet was an, was gar keinen Bedarf mehr hat. Sie können das schnell nachmachen. Wo sind die Reste von Sünde in unserem Sprachraum der Kultur? Ja, ich weiß. Sie denken an Flensburg. Natürlich, ja, sicher. Das ist eine Form von Sünde. Richtig. Andere haben natürlich ihren Steuerbeamten vor sich und denken, die Steuersünder ist auch wichtig. Und dann haben wir die Umweltsünder noch, aber dann ist schon fast zu Ende. Und ja, wenn Sie nach dem dritten Stück Torte sagen, das war jetzt nicht so klug, dann haben Sie das auch noch. Aber ansonsten, Sie merken schon, ist doch albern. Zu begreifen, dass da ich ein Mensch bin, der von Gott geschaffen worden ist und dass Gott mich so konzipiert hat, dass ich in Antwort auf ihn bin und dass mir das Schnutzpiep egal ist, das abgelehnt habe und dir gar keine Beziehung mehr da ist und jetzt in Folge aus diesem grundsätzlichen Bruch zwischen mir und Gott ich mein Leben lebe, immer so nach dem unterschiedlichen Standard, was gerade so dran ist, aber das, was Gott an Ordnung in seinem Wort gegeben hat, das ist mir eigentlich egal. Und dann haben wir unterschiedlich, wie wir ticken, das ist ganz verschieden. Manchmal so ein unterschwelliges Gespür, oh, da stimmt was nicht. Das kann man gut wegdrücken im Alltag, das weiß ich auch. Oh, die 16 Stunden des Tages sind so ratzfatz weg, da kann ich jeden Tag über meine Sünden nachdenken. Aber manchmal kommt so was ganz kurz hoch, unterschiedliche Triggerpunkte, wo was hochkommt aus dem Keller meiner Biografie, wo ich an was erinnert werde, das war nicht gut. Oder sie stehen mal irgendwo bei der Beerdigung und denken, was wäre, wenn ich jetzt drüben auf der anderen Seite bin? Wenn ich jetzt meinen Gerichtstermin vor meinem Schöpfer und Richter habe, wie sieht der mein Leben? Der Termin kommt ja. Versteht, das ist ganz unterschiedlich. Und all dem hinein, in der ganzen Trennung, kommt Gott in Jesus Christus zu uns. Das ist die wichtigste lebensverändernde Tat, die jemals auf diesem Planeten geschehen ist. Diese paar Stunden an diesem Karfreitag. Wo im Auftrag des Vaters der Sohn sein Leben lässt. Damit Sie und ich frei werden können von unserer Sünde, von unserer Schuld, von unserer Gottestrennung. Und Sie haben das erlebt. Ich habe das erlebt. Bei manchen ist es ja ewig lange her. Ewig lange her. Natürlich im Zusammenhang mit dem Vorbereiten von diesen Texten habe ich da nochmal dran gedacht. Und nein, ich denke da auch nicht jeden Tag dran, das weiß ich auch. Ich genieße drin zu sein, den Start, denn daran erinnert man sich manchmal nochmal. Ich weiß noch, diese Bibelfreizeit, und ich war da im Kinderprogramm, ja, ich war noch früher jünger, im Kinderprogramm, und in diesem Kinderprogramm hat dann diese verantwortliche Frau uns das Evangelium von Jesus erklärt. Und ich weiß noch, wie ich in mein Zimmer gegangen bin und gedacht habe, jetzt machen wir das fest. Da bin ich ganz schlicht in meinem 12-jährigen Hirn da vor meinem Bettchen auf die Knie gegangen und habe das Jesus gesagt. Da hat er mir meine Schuld vergeben und mich angenommen. Jetzt bin ich 50 Jahre älter und gehöre ihm seit einem halben Jahrhundert. Ich danke Gott, dass er sich nicht um die Äußerlichkeiten, das Christliche, da hatte ich genug von, bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, die Dosis hätte gereicht bis zum Lebensende, sodass er um das Christsein sich gekümmert hat, dass der Kerl Christ wird und nicht nur christlich sich durchschlängelt. Darf ich Christ sein? Was heißt das denn? Jetzt nehmen wir nochmal die drei. Komm, wir nehmen die drei nochmal. Das heißt doch, er hat mich ins Leben zurückgeholt. Er hat mich ins Leben zurückgeholt. Tatsächlich. Denn ihr Leben, mein Leben ohne Christus war lebendig tot. Ganz eindeutig. So wie der Aussätzige. Da lebt man noch weiter mit Einschränkungen, da kann man alles Mögliche noch machen. Aber eigentlich ist das Vorzeichen ist schon da. Das Vorzeichen ist da. Für alle Menschen auf dieser Erde. Niemand ausgeschlossen. Ist das Vorzeichen da, lebendig tot. Und jetzt hat er mich ins Leben zurückgeholt. Er hat mich ins Leben zurückgeholt. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich. Den Gerichtstermin übersprungen, der ist in Christus für mich erledigt. Er hat mich ins Leben zurückgeholt. Das andere ist natürlich klar. Er hat mich aus der Lebenslähmung herausgeholt und wieder auf die Füße gestellt. Er hat mich wieder auf die Füße gestellt. Jetzt darf ich wieder leben. Ich darf wieder da sein. Und diese Lebenslähmung, die so oft da ist, die ist weg. Er hat mich nicht nur ins Leben zurückgeholt und auf die Füße gestellt, er hat mich auch an seinen Tisch gesetzt. Ist ja unglaublich. Sie spüren das ja noch ein bisschen bis heute, 2000 Jahre später, dass das natürlich ein Fauxpas war. Man isst nicht mit einem Zöllner und Sünder. Das verunreinigt ja mich kultisch. Das ist wie heute, wenn Sie mit irgendwo auf dem Foto sind, der die falsche Nase hat, die falsche Gesinnung, die falsche Partei, dann sind Sie tot. Und wenn es hier tatsächlich Jesus da reingeht, dann macht er was Traumhaftes. Man wagt es kaum zu sagen, er identifiziert sich mit dem Typ. Jesus hat sich an meinen Tisch gesetzt. Oder umgekehrt, ich sitze an seinem Tisch. Sie können das so oder so formulieren. Jesus, bitteschön, nicht irgend so ein Durchschnittspapa, sondern Jesus sitzt an meinem Tisch und ich bin ihm nicht zu schade, dass er mich zu den Seiten zieht. Oh, vielen Dank, mein Gott. Du hast mich ins Leben gestellt, du hast mich auf die Füße gestellt, du hast mich an den Tisch gesetzt. Ich danke dir, dass ich Lebensveränderung erleben durfte. So, und jetzt, ist das klar? Ah ja, jetzt ist das klar. Aufgrund der Lebensveränderung bitten Sie jetzt um Lebensveränderung. Hallo, Go. Aber nur so rum, verstehen Sie? Aufgrund der Lebensveränderung, die geschehen ist, er hat mich ins Leben gestellt, er hat mich auf die Füße gestellt, er hat sich an meinen Tisch gesetzt. Jetzt, aufgrund dieser zentralen Lebensveränderung, jetzt erbitte ich, will ich, verlange ich danach, nach dieser tatsächlichen Lebensveränderung. Komm, wir gucken zum Abschluss nochmal die drei an. Denn alle drei erleben ja eine grandiose Lebensveränderung. Der erste hat einen einen ganz eigenartigen Termin. Der Aussätzige hat einen eigenartigen Termin. Wir würden heute sagen, der Priester damals, ja, es hinkt das Bild, aber am ehesten fungiert er wie so ein Amtsarzt. Ja, das heißt, da musste offiziell festgestellt werden, tatsächlich, diese Krankheit ist raus. Und dazu hat er eben auch diese priesterliche Funktion, diese Sündopferfunktion. Aber es war ein offizieller Termin. Ein offizieller Termin. Und dieser Termin musste nach dem Gesetz des Mose wahrgenommen werden. Das heißt, das allererste, was unser Aussätziger, ehemals Aussätziger, machen musste, ist hingehen zum Amtsarzttermin, damit es dokumentiert wird, ich bin nicht mehr aussätzig. Das war ein offizieller Akt. Man kann fast sagen, hat notarielle Funktion. Und genau das gehört zum Christsein dazu. Das gehört zum Christsein dazu, dass das nicht irgendwo ganz verborgen ist. Hui, ich bin Christ geworden, bist nicht verraten. Sondern der Gedankengang ist tatsächlich, das wird dokumentiert, das wird öffentlich, das wird jetzt klar. Aus dem Tod ins Leben. Bisher warst du vor der Schranke, raus aus dem Leben. Jetzt bist du hinter der Schranke, jetzt gehörst du mit dazu. Natürlich, bei vielen von uns schwingt als eine Möglichkeit der Auslegung für heute das Ereignis der Taufe mit. Ja, selbstverständlich. Wo ich in der Taufe zum Ausdruck bringe, ja, jetzt gehöre ich übrigens auch dazu. Ich bringe es sichtbar zum Ausdruck. Deswegen ist Taufe normalerweise ein öffentliches Ereignis, wo es nicht nur darum geht, dass ich ganz privat irgendwo im Hinterzimmer in meiner Badewanne mein Bekenntnis zu Christus ablege, sondern die Gemeinde und die, die auch noch nicht zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, sollen dokumentiert bekommen, ich gehöre zu diesem Jesus. Das ist mein Zeugnischarakter, meine Festlegung. Mein ganzes Leben läuft jetzt auf einem anderen Gleis. Ich bin jetzt auf der anderen Seite der Schranke. Das ist eine. Und das Zweite, was natürlich hier eines der stärksten Bilder ist, die ich kenne, ist das Bild von dieser Trage. Ich finde das so eindrücklich. Ich habe meine Vergangenheit unterm Arm. Ich habe meine Vergangenheit unterm Arm. Ja, natürlich. Und wenn du mich fragst, kann ich dir ein paar Auskünfte geben, warum ich mit dieser Trage unterwegs bin. Und ich kann dir mal erklären, wie es dazu kam, dass ich nicht mehr auf dieser Trage bin. Weil übrigens Menschen sehr christlich gelebt haben. Diakonie, die vier. Aber das ist gar nicht entscheidend. Das Entscheidende ist, ich lebe nicht mehr meine Vergangenheit. Ich lebe nicht mehr meine Vergangenheit. Wow, hier wird es ganz paulinisch. Merken Sie das? Hier sind Sie quasi unmittelbar im Römerbrief. Zack, stehen Sie in Römer 6. Also viele von Ihnen, die den Römerbrief kennen, die stehen mit mir jetzt in Römer 6. Wenn ich, müssen Sie es nachlesen. In Römer 6 sagt der Apostel Paulus, von denen, die jetzt an Jesus Christus glauben, sie dienen nicht mehr dem alten System. Wow, was für ein Glück. Ich bin nicht mehr hörig dem alten System. Ich bin nicht mehr auf Ebene Trage. Ich bin nicht mehr mit meiner Vergangenheit in der Weise behaftet, dass das mein Leben wäre. So, ich habe die Trage unter dem Arm. Ja, natürlich, natürlich. Das ist meine Biografie. Selbstverständlich. Kannst mich fragen. Aber ich lebe sie nicht mehr. Ich lebe sie nicht mehr. Ich lebe sie nicht. Ich lebe jetzt dem Christus, natürlich. Römer 6 macht es deutlich. Guckt doch eure Biografie an. Als ihr ohne Gott gelebt habt, habt ihr auf Tragemodus euer Leben gelebt. Als Gelähmte irgendwie da euer Leben rumgelebt, fertig. Jetzt aber, wo ihr zum Christus gehört, könnt ihr dem Christus dienen mit eurem Leben. Eine ganz andere Art und Weise des Lebens. Und diese Art von Lebensveränderung, die will ich. Wenn Menschen kommen, sollen sie ruhig die Trage sehen. Das ist nicht schlimm. Weise ich gern darauf hin, meine Biografie. Aber ich lebe sie nicht mehr. Ich lebe mit Christus ein neues Leben. Wo leben Sie und ich denn mit Christus ein neues Leben? Und jetzt können Sie tatsächlich, Sie merken, das Ding ist systematisch aufgebaut, jetzt können Sie beim Christlichen wieder anfangen. Bei all dem wunderbaren Christlichen können Sie wieder anfangen. Bei der Barmherzigkeit und der Nächstenliebe, bei der fehlenden Diskriminierung und bei dem Herausholen an diakonischen Dienst von den Vieren, bei dem eben nicht an den Pranger stellen von diesem Zöllner. Ach, Möglichkeiten, dem Christus lebensverändernd nachzufolgen. Ohne Ende. Die, die mich kennen, die wissen, was jetzt kommt. Reden Sie sich nicht raus, bitte, bitte um Ihretwillen, reden Sie sich nicht raus, dass Sie nicht wüssten, wie Sie jetzt ganz anders leben könnten. So ein Quatsch. Sie sind Träger des Heiligen Geistes, der ist in ihnen. Und er sagt ihnen sehr kleinteilig, sehr praktisch, sehr alltäglich, willst du deine alte Biografie leben, da bist du gerade mittendrin, oder nimmst du deine Biografie unter den Arm und lebst jetzt das neue Leben aus Christus. In den 1000 Kleinigkeiten, wo die Lebensveränderung in ihr Leben hineinkommt. Paulus kann es nachher so sagen, liebe Schwestern und Brüder, ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes, dass euer ganzes Leben hingeht als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernunftgemäßer Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, altes System, sondern erlebt eine Metamorphose, eine Veränderung eures gesamten Denkens. Und das soll sich hineinwirken, alles, was ihr tut und sagt und nicht tut und nicht sagt. Überall darf das jetzt deutlich werden. Ich lebe nicht mehr das Alte. Ich lebe im Neuen. Und ich bitte Sie, erinnern Sie sich in den nächsten Stunden und Tagen daran, ob Sie dummerweise wieder auf der Trage liegen. Erinnern Sie sich dran und sagen Sie im Namen Gottes, ich muss nicht auf dieser Trage liegen. Er hat mir gesagt, nimm dein Bett und geh. Er hat es mir gesagt. Und der Autorisierung von diesem Jesuswort dürfen auch Sie und ich lebensverändernd unterwegs sein. Dokumentiert bei dem Aussätzigen, die Biografie unterm Arm beim Gelähmten und mit am schönsten, ich hoffe, ich kann es Ihnen kurz zeigen, mit am schönsten dieser Zöllner. Unglaublich. Dieses Essen. Wow. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, was es gab, aber das ist auch das Wichtige. Das Wichtige ist, dass in dem Moment, verstehen Sie, in dem Moment hat Jesus das Stigma, hat Jesus dieses Minus, hat Jesus dieses Zöllner einfach weggenommen. Und jetzt gibt's ein neues Paar. Bisher ist das Paar Zöllner und Sünder. Jetzt heißt das Paar Levi und Jesus. Ach so. Levi und Jesus. Und nochmal für alle, Levi, das ist Matthäus, das ist ein Doppelname. Das heißt, in diesem Moment beginnt etwas, was der Levi sich nie hätte vorstellen können. Mit seinem ganzen blöden Geld, das er da angesammelt hat und seiner doofen, beruflichen, sich kultisch verunreinenden Karriere, die er gemacht hat. Das konnte alles Nasen geben. Das hat der Schredder nachher alles genommen. Aber das, was jetzt passiert ist, ist nicht zu toppen. Es ist das, was Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 19. Ihr seid berufen zur Kommunio, zur Gemeinschaft. Mit wem? Mit Jesus Christus. Jetzt ist der Jesus am Tisch. Nicht da draußen bei den Theologen und Schriftgelehrten. Da sitzt er mit am Tisch. Denn der hat jetzt den Arzt erlebt. Der ist gesund geworden. Und jetzt ist er in einer Beziehung. Der ist unglaublich. Unglaublich. Neudeutsch würden wir sagen, in diesem Moment hat Levi Matthäus seine Identität gefunden. Ja, wer bin ich denn? Bin ich der Zöllner? Bin ich der Sünder? Nein. Du bist ja in die Gemeinschaft mit Jesus berufen. Das ist deine Qualität. Das ist ein wunderschöner Satz aus dem Galaterbrief, wo Paulus das in seiner Sprache zum Ausdruck bringen kann. Ich lebe, sagt Paulus, ich lebe ich. Doch nun nicht ich, sondern der Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben, im Vertrauen an den Sohn Gottes, der sein Leben für mich gegeben hat. Ich bin mit ihm verbunden. Das sitzt an meinem Tisch, unter meinem Dach, im Haus des Vaters, wie wir es vorhin gesungen haben. Ach, das ist ja ein Riesengeschenk, so leben zu dürfen, in dieser Identität sein zu dürfen, wie das hier unser Levi jetzt von sich sagen kann. Was für ein Vorrecht, ein absolutes Vorrecht. Das heißt, da kann mir jetzt niemand mehr mit irgendwelchen anderen Identitäten kommen. Meine Identität ruht in der Jesusbeziehung. Und diese Identität nimmt mir niemand mehr. Alle möglichen anderen Identitäten mögen wackeln, krisen oder sogar weggenommen werden. Die bleibt. Ihre Gemeinschaft mit Jesus. Vor vielen, vielen Jahren, als wir bei einem ganz anderen Bauprojekt waren, in der Höhe hatten wir einmal diese Aufgabe, dass Wände, die wir hatten, die schon da waren, zu schwach waren. Dann mussten wir verstärkende Wände verstärkende Wände damit hinaufnehmen. Und das ist auch passiert. Natürlich ist das geschehen, klar, alle Vorschriften wurden da erfüllt. Aber was mich damals fasziniert hat, war, dass wir ein unglaubliches Fachchinesisch haben. Und das Wort dafür, wenn das passiert, also wenn die schwache Wand, die da ist, mit der neuen Wand da ist, die muss nicht einfach hingestellt werden, sondern sie muss sich kraftschlüssig verbinden. Ach, das ist Deutsch. Das ist Deutsch. Sie muss sich kraftschlüssig verbinden. Und verstehen Sie, Christus hat sich mit Ihnen kraftschlüssig verbunden. Sie und ich, Sie bröckeln. Sie haben nur die ersten Risse. Und jetzt kommt da eine ganz andere Wand dran. Die wird nicht daneben gestellt in Hoffnung, hoffentlich bricht die andere bald weg. Sondern sie wird kraftschlüssig verbunden. Das kriegt man hin, das kommen die Fachleute hier, ich sehe sie schon nicken. Also kraftschlüssig verbunden, ganz klar. Ich bin mit Jesus kraftschlüssig verbunden. Das ist mein Leben. Gibt es Lebensveränderung? Natürlich. Will ich sie? Ja. Habe ich sie erlebt? Ja. Christus ist in mein Leben hineingekommen. Er hat mir meine Sünden vergeben. Erstes Fall, das vierte Stockwerk. Ich habe ihn angenommen und gehöre ihm. Und jetzt will ich Lebensveränderung. Ich will Lebensveränderung. Immer mehr, immer stärker, immer klarer, immer schöner. Leute sollen mitkriegen, Dokumentation, dass ich zu Jesus gehöre. Selbstverständlich, ich bin doch kein Privatmensch. Ich bin Christ. Und selbstverständlich lebe ich nicht mehr auf der Liege meiner Biografie, sondern ich darf ganz bewusst einem neuen Leben unterwegs sein. Und das Schönste, das absolut Schönste, mit Jesus kraftschlüssig verbunden. Lebensveränderung, Lebensveränderung. Ich will sie. Ich habe sie erlebt. Und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass aus Ihrem Jein ein fröhliches, mutiges, klares Ja wird. Und Sie dann mit vielen Jesus-Leuten jeden Tag neu sagen, nachdem ich jetzt Christ geworden bin, will ich alles Christliche in Fülle haben. Wir beten und ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, wenn wir diese Szenen mit diesen drei Männern lesen, wir danken dir so sehr, dass du nicht im Christlichen mit diesen dreien geblieben bist, sondern dass du zum Eigentlichen, zum Christsein mit ihnen hinmarschiert bist. Und weil du das damals so getan hast, wollten wir es auch heute Morgen auch so tun und bitten dich, dass auch heute Morgen klar wird für einen oder anderen, ich will nicht nur das Christliche, ich will das Christsein. Und dann schenk du einen Weg, Ja zu sagen zu dir, im vierten Stock rauszukommen und zu wissen, ich habe den Christus für mein Leben angenommen. Und dann, Herr Jesus Christus, danken wir dir, die wir schon so viele Jahre und Jahrzehnte mit dir leben dürfen, dass du uns ins Leben hineingestellt hast, dass du uns auf die Füße gestellt hast, dass du uns an deinen Tisch gesetzt hast. Und wir jetzt mit aller Sehnsucht diese Lebensveränderungen im Christlichen haben wollen. Wir wollen es, Herr, wir wollen es, dass nach außen zeugnishaft dokumentiert wird, wir gehören zu Jesus. Ich stehe auf der anderen Seite, ich habe mich für ihn entschieden, ich bin mit ihm im Leben und in der Ewigkeit unterwegs. Und wir bitten dich, dass du uns durch deinen wunderbaren Geist wirklich auch in diesen Stunden und Tagen die Augen öffnest, wo wir uns wieder auf die Vergangenheitstrage legen. Bitte lass es nicht zu, sondern schenk uns, dass wir autorisiert von dir im Neuen, dass dein Geist uns sagt, unterwegs sind. Und am allermeisten, wirklich am allermeisten, sei dir von Herzen Dank, dass du dich mit uns so kraftschlüssig verbunden hast. Jetzt gehören wir dir, niemand anderem. Darüber beten wir dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.